Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Care in Action, dem Podcast von Care Österreich. Heute mein Gast, Frau Professor Dr. Claudia Warning. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
Herzlichen Dank.
Wie immer stelle ich auch unseren heutigen Gast ganz kurz vor. Frau Professor Warning kennt die Hilfe und die internationale Zusammenarbeit praktisch aus fast jeder Perspektive. Von der Forschung in den Slums Indiens bis zur Leitung der Länderabteilungen im Entwicklungsministerium. Heute ist sie nicht nur Präsidentin von Care Deutschland, sondern auch Vizepräsidentin von Care International und man kann durchaus sagen, eine der schärfsten Kritikerinnen der aktuellen Budgetkürzungen. Doch darüber werden wir uns jetzt gleich persönlich unterhalten. Wir sprechen auch über die Hilfe von Care natürlich und auch, warum Frauen oft diejenigen sind, die Krisen oft lösen müssen, die andere verursacht haben. Schön, dass Sie bei uns sind und ich möchte gleich ein bisschen einsteigen, wie alles begonnen hat. Sie haben in den frühen 90er Jahren in Indien über Armut geforscht. Erzählen Sie uns ein bisschen was davon. Was hat Sie dazu motiviert, nicht nur diese Ausbildung zu machen, sondern wirklich dann nach Indien zu gehen und wie hat Sie das beeinflusst?
Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich kann sie ganz kurz zusammenfassen. Ich hatte als Schülerin einen Vortrag der damaligen Leiterin einer relativ großen deutschen NGO, der Anderi-Hilfe, gehört, die bei uns in die Schule kam und uns über die indischen Slums und ein Projekt, das sie dort finanzierte, berichtete. Und wir haben uns damals entschieden, die Ausbildung eines Mädchens zu finanzieren als Klasse. Mhm. Und ich führte die Klassenkasse und musste 50 Pfennig pro Schülerin pro Monat einsammeln, damit wir diese Ausbildung für das Mädchen finanzieren konnten. Und die Zahlungsmoral ließ sehr schnell nach. Und ich musste mir einfallen lassen, wie ich denn an die 50 Pfennig komme, um das Geld zusammenzusammeln für dieses Kind. So hat eigentlich mein Interesse auf diese Art und Weise begonnen. Das habe ich eine Weile lang gemacht und habe dann beschlossen, jetzt fährst du da mal hin. Da waren wir dann schon aus der Schule raus und mitten im Studium habe ich dann ein Semester Praktikum bei dem Träger dieses Projektes gemacht, einem indischen katholischen Orden. Und das hat mich dann so getriggert, das war in Mumbai, damals noch Bombay, das hat mich so getriggert, dass ich daraus dann eine Doktorarbeit entwickelt habe tatsächlich. Ja, und so, den Rest der Geschichte können wir dann noch besprechen, aber das ist tatsächlich das war der Auslöser, ja.
Das werden wir und ich finde das immer so berührend, weil das sehe ich auch in meiner eigenen Biografie. Bei mir hat das auch im Gymnasium stattgefunden, so mit 12, 13 und ich kann mich erinnern, wie wenn es gestern gewesen wäre und wir sind ähnlich alt, also das ist eine Zeit lang her. Da war tatsächlich jemand von Care damals und damals war Care Österreich sehr, sehr klein und hat einen Vortrag gehalten. Ich sehe das noch vor mir. Also es sind wirklich sehr oft auch Schulsettings, die dann einen übers ganze Leben hin begleiten. Wie Sie da in Indien waren, waren Sie schockiert, enttäuscht, fasziniert? Können Sie sich noch erinnern? Oder alles gleichzeitig?
Nee, enttäuscht nicht. Ich war fasziniert, ich war berührt. Es gibt natürlich enorm, das war meine erste Reise außerhalb Europas. Und dann gleich in ein Praktikum und dann gleich für lange Zeit. Und es war faszinierend zu sehen, wie die Menschen leben, wie die Kultur funktioniert, wie das Projekt funktioniert. Das sind verschiedene Projekte, die diese Schwestern betreiben, aber im Zentrum immer Frauen und Mädchen, ähnlich wie hier bei uns bei Care. Und immer Ausbildung und hier ins Leben stellen. So. Und das war für mich doch sehr überzeugend, wie gut das funktionierte. Wie gut Menschen auch aus schwierigen Verhältnissen, aus Armutsverhältnissen, wenn sie denn dann eine Chance bekommen für Bildung und für eine Berufsbildung, diese Chance nutzen, da was draus machen. Insofern war das eher anregend und hat mir gezeigt, dass man durchaus was tun kann. Und das, damals war ich vielleicht Anfang 20. Da freut man sich, wenn man solche Gelegenheiten sieht. Und das prägt bis heute, ja. Und übrigens, bis heute habe ich Kontakt mit den Schwestern und reise, wenn es geht, jedes Jahr hin.
Aber ist das nicht fantastisch, dass einen sowas durch ein ganzes Leben praktisch begleitet und dass diese Faszination zu sehen, mit wie wenig man so viel erreichen kann, dann doch für uns beide praktisch durch ein ganzes Leben fast anhält. Also ich finde das zutiefst berührend, muss ich ehrlich sagen. Und da freue ich mich schon jetzt, dass wir den Podcast gemacht haben, dass das auch mal geteilt wird, was der Initial Spark war, warum man eigentlich in dieser Branche gelandet ist und warum man auch so lange sich damit beschäftigt. Jetzt hatten Sie ja, Frau Professor Warning, wirklich die Möglichkeit, nicht nur NGOs von innen kennenzulernen und die Arbeit an der sogenannten Basis, sondern Sie sind ja dann auch ins BMZ gewechselt, haben dort eine Führungsposition gehabt, waren also quasi für weite Teile der Welt zuständig als Abteilungsleiterin. Wenn Sie das ein bisschen vergleichen, die beiden Seiten, die NGO-Welt und die ministerielle Seite, wo sehen Sie da die größten Unterschiede? Und ist man, weil ich denke mir immer, man ist bei beiden recht nah dran, wenn man das sein will. Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, man ist am gleichen Schreibtisch, vielleicht an unterschiedlichen Enden des Schreibtisches. Wenn Sie in der NGO-Welt unterwegs sind, haben Sie ja, ich denke, zwei zentrale Aufgaben. Das eine ist unmittelbare Hilfe, unmittelbare Unterstützung und Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, um konkret Lebensbedingungen von Menschen zu verbessern. Und die zweite Aufgabe, denke ich, ist es, diese Erfahrung dann einzubringen in einen politischen Dialog und sie auch mit der Öffentlichkeit zu teilen, so wie wir das hier jetzt auch machen. Wenn Sie in einem Ministerium sind, haben Sie im Prinzip das gleiche Ziel. Sie wollen auch, zumindest wenn Sie in einem Entwicklungsministerium sind, ist es auch die Kernaufgabe, gegen Armut in dieser Welt vorzugehen und dann aber darauf zu achten, wie sind denn die politischen Rahmenbedingungen. Als Ministerium arbeiten Sie ja nicht unmittelbar an der Basis, sondern Ihr Partner ist die jeweilige Regierung des Landes, in dem gearbeitet wird. Und es sind ja auch nicht Sie selber oder Sie setzen nicht selber um, sondern Sie unterstützen die Partnerregierung, entweder mit finanziellen Mitteln oder mit Beratung Dinge umzusetzen. Und das bedeutet aber auch, dass man nicht nur, ich sag mal, auf einer Projektebene unterwegs ist, sondern vielfach einen Politikdialog führt. Also wenn wir mal Indien als Beispiel weiternehmen, wir haben zum Beispiel während der Corona-Krise mit der indischen Regierung verabredet, dass wir zusammen mit der Weltbank einen großen Kredit geben, damit sie die vielen Corona-Opfer in Anführungszeichen, also wir haben es ja damals im Fernsehen gesehen, viele Wanderarbeiter, die wieder in die Dörfer zurückgingen, auch versorgen können im sozialen Bereich, Nahrungsmittel und anderes. Das haben wir aber damals verbunden mit der Frage, wie sehen denn die indischen Sozialgesetzgebungen aus und kann man die noch weiter schärfen? Das heißt, eine Kreditvergabe war mit genau diesem politischen Dialog verbunden. Und der Zusage der indischen Regierung, die Sozialgesetze, die in Indien übrigens gar nicht schlecht sind, noch weiterzuentwickeln. Und da liegt dann ein wenig der Unterschied. Das heißt, sie erreichen vielleicht nicht jeden Einzelnen, so wie wir das im Prinzip können, dass wir jeden Einzelnen auch kennen und sehen, sondern sie arbeiten an den politischen Rahmenbedingungen, an Gesetzen und an Politik.
Ich würde sagen, im Idealfall spielt das ja gut zusammen, oder?
Genau, genau. Das sollte gut zusammenspielen. Und ich glaube, eines ergänzt das andere.
Das glaube ich auch.
Und ich schlage immer eine Lanze dafür, dass wir das ganze breite Spektrum von Staaten zu Staaten Zusammenarbeit, was wichtig und richtig ist, aber auch von Mensch zu Mensch, von Organisation zu Organisation. Denn am Ende bedeutet Entwicklung immer, dass es von innen herauskommen muss. Aber in vielen Fällen ist es hilfreich, wenn man das zusammen macht. Und viele der Fragen, der Klimawandel ist ja nur ein Beispiel dafür, viele der Fragen berühren uns alle. Wir können da nicht einer oder der andere. Wir können es im Prinzip nur gemeinsam schaffen. Und deswegen bin ich auch ein großer Freund zu sagen, wir brauchen nach wie vor Entwicklungszusammenarbeit, um genau diese großen Fragen, die die Zukunft unseres Planeten, unserer Ernährungsgrundlagen, unserer Wasserversorgung, die Klimawandel trifft jetzt ja nun auch uns, das sehen wir jeden Tag zurzeit. Auch das muss alles zusammen gedacht und umgesetzt werden.
Spielt sich das nicht letztendlich auch in den nicht so wahnsinnig, ich meine, wir kennen das natürlich, die Sustainable Development Goals, aber da wird ja gar nicht so viel auch in Europa darüber gesprochen, weil das ja genau die vereinende Klammer ist eigentlich zwischen, dass es nicht mehr nur gilt für Staaten aus dem sogenannten Süden, sondern dass die Herausforderungen heute dermaßen groß sind und Sie haben eh schon alle wichtigen Bereiche fast genannt, aber dass wir sie gemeinsam angehen müssen, weil wenn unser Nachbarland jetzt kein Wasser mehr hat, wie das in Ungarn der Fall ist zum Beispiel, dann hat das wahnsinnige Implikationen auch auf Österreich und letztendlich auch auf Deutschland, auf unsere Flusssysteme. Also wir können in Isolation eigentlich viel weniger machen, als uns manchmal vermittelt wird. Würden Sie dem zustimmen?
Auf jeden Fall. Die Sustainable Development Goals sind eigentlich der Zukunftsplan für den Planeten. Im Prinzip wissen wir, was zu tun ist. Wir müssen es nur umsetzen. Aber dieses nur Umsetzen fällt uns offensichtlich zunehmend schwerer, was ich für einen grundsätzlichen Fehler halte. Denn wenn wir das nicht tun, werden wir sehr schnell die Folgen davon zu spüren bekommen. Und spüren sie heute schon.
Ich glaube auch, wir spüren sie schon. Ich möchte noch einen Moment da bleiben, wo Sie sehr gut geschildert haben, dass NGOs, also den Dialog auch mit der Zivilgesellschaft führen. Wir sollten ihn ja idealerweise mit allen Stakeholdern, das sind ja nicht nur wir, die Zivilgesellschaft und die jeweilige Regierung, die an Entwicklung beteiligt sind, führen. Haben Sie den Eindruck, und da kann ich jetzt nur aus der österreichischen Perspektive sprechen, ich habe regelmäßig natürlich mit hochrangigsten Vertretern des Außenamts zu tun und immer sprechen wir darüber, dass wir mehr über das kommunizieren müssen, was wir gemeinsam tun. Und das wird also sehr, ich kann das ruhig sagen, sehr lobend erwähnt. Dieser Podcast ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie wir wirklich viele Leute erreichen und wo wir regelmäßig auch Gäste aus dem Außenamt zu Gast haben, mit denen wir ganz offen darüber sprechen, was wir gemeinsam tun. Warum ist es so schwierig, dass man das auch von Regierungsseite besser macht, oder sind Sie eh zufrieden in Deutschland?
Nein, ich bin da nicht zufrieden. Ich glaube, wir müssen tatsächlich die gesamte Community, die mit, ich sag mal, internationaler Zusammenarbeit zu tun hat, sei es Außenpolitiker, sei es Entwicklungspolitiker, aber inzwischen auch vielfach Umweltpolitiker und andere. Wir müssen das, was wir da tun, glaube ich, viel, viel besser kommunizieren. Wir überlassen aus meiner Sicht das Feld viel zu sehr den Kritikern, die sehr häufig polemisieren, die sehr häufig auch ohne Fakten und mit, ich sag mal, Annahmen operieren. Und ich glaube, wir müssen denen deutlich machen, was wir da tun, warum wir es tun, mit welcher Wirkung wir das tun und was wir da vorzuweisen haben, sowohl für die Menschen vor Ort, für die und mit denen wir arbeiten, aber auch für die Menschen hier. Denn wir sind miteinander verknüpft. Das hat man gerade schon mal gesagt. Das lässt sich auch nicht mehr trennen.
Was letztendlich, und natürlich die Bilder aus Ceuta haben wir jetzt alle im Kopf, aber die gibt es ja auch an anderen Orten in dieser Welt, diese Bilder, was letztendlich schon ein bisschen auch darauf hinausläuft, dass auch wir als NGO unser Narrativ durchaus adaptieren sollten, oder?
Ja, mein Eindruck ist, dass das Thema Migration uns gerade sehr negativ entgegenschlägt. Und solche Bilder aus Ceuta fördert das natürlich. Ich glaube, dass wir viel zu wenig noch deutlich machen können, welchen Beitrag wir leisten, damit auch vor Ort sich eine Wirtschaft entwickelt, wo Menschen einfach auch leben können und wollen. Und nicht den Eindruck haben, sie müssen ins reiche Europa fliehen. Es gibt viele Flüchtlinge, die aus politischen Gründen kommen, aber es gibt auch sicherlich sehr viele, das sind ja keine Flüchtlinge mehr, sondern Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Und ja, gerade wir in Care können, glaube ich, laut und stolz sagen, dass wir riesige Programme haben, wo wir insbesondere Frauen, wir nennen das ja wirtschaftliches Empowerment, also Ermächtigung von Frauen, damit sie sich beruflich etablieren können. Und wir können, glaube ich, zeigen an Millionen von Fällen, dass das funktioniert. Und das sind Menschen, die hier nicht ankommen, sondern die Wirtschaft vor Ort aufbauen. Und ich glaube, das sind Geschichten, die wir sowohl mit Zahlen, aber auch mit, ich sag mal, mit Darstellung, wie das eigentlich funktionieren kann, viel besser in die Öffentlichkeit bringen müssten.
Ja, das glaube ich auch. Und ich muss ehrlich sagen, vielleicht bin ich da immer noch ein bisschen naiv, auch nach so vielen Jahrzehnten in dem Bereich. Aber wenn ich die Bilder von Jyoti, wie ich die gesehen habe, und auch der Reflex, der europäische Reflex drauf, und das eigentlich kaum Erwähnung findet, wie viele Leute da jetzt wirklich ertrunken sind, und dass man jetzt, dass es positives Zeichen wäre, dass die Leute in Jyoti wieder an den Strand gehen, habe ich mir gedacht, das ist schon, aber vielleicht bin ich da auch zu weichherzig, habe ich mir schon gedacht, das ist eigentlich ein Hammer, dass man da so einfach drüber hinweggeht, dass da zwischen 60, 70, vielleicht mehr Leute, man weiß es noch nicht, auch ihr Leben gelassen haben, aus diesem Wunsch heraus, sich in irgendeiner Art und Weise das Leben zu ändern. Natürlich ist mir vollkommen klar, dass die Europäische Union das jetzt nicht völlig blauäugig angehen kann, aber ich würde mir schon wünschen, dass ein Funke Mitgefühl da schon auch noch mitspielt, der ja sonst in vielen anderen Regionen durchaus stärker vorhanden ist, oder? Sehe ich das falsch?
Ja, das Thema Mitgefühl. Also ich glaube sicher, dass wir sehr deutlich sehen müssen, dass Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu riskieren und es zum Teil dann auch verlieren, ganz starke Gründe haben müssen, sowas zu riskieren. Und dass man nicht besser darauf schaut, was sind eigentlich die Gründe, die die Menschen hertreiben? Und können wir nicht an diesen Gründen arbeiten, damit keiner ertrinken muss? Und das heißt für mich nicht, dass wir das nächste Boot losschicken, um die abzuholen, sondern das heißt für mich, dass wir dabei helfen, dass vor Ort Lebensbedingungen schaffen werden. Was wir übrigens in Marokko ja sehr gut können, denn in Marokko gibt es ein Care Marokko, die sich sehr dafür einsetzen. Also einer unserer Schwesterorganisationen aus unserer Föderation macht genau das.
Absolut. Und auch die Europäische Union hat ein allergrößtes Interesse daran, mit Marokko on good terms zu sein. Nicht aus wirtschaftlichen Gründen und fördert ja auch das ein oder andere Projekt in Marokko. Also Marokko ist sicher einer der Staaten, wo es ein großes Interesse gibt von europäischer Seite, diese Thematik gemeinsam anzugehen und bessere Lebensbedingungen auch in Marokko zu schaffen.
Ja, und ich denke, die marokkanische Regierung möchte das auch. Wir haben, um nochmal kurz auf meine Erfahrung dann im Ministerium zurückzukommen, wir haben sehr intensive Zusammenarbeit mit der marokkanischen Regierung gehabt, um zu sagen, und ich nehme an, jetzt machen das die Kollegen auch noch, das sind unsere Nachbarn, unsere unmittelbaren Nachbarn. Das ist, glaube ich, sehr naheliegend, dass man gerade in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gute, förderliche Beziehungen haben will.
Absolut. Und das bringt mich zu dem Thema, das natürlich unausweichlich ist. Ich meine, Deutschland war auch innerhalb der Europäischen Union immer eines der bedeutendsten, eine Zeit lang, glaube ich, war es der zweitgrößte Geber von humanitärer Hilfe speziell. Und in den letzten Jahren hat sich das aber sehr gedreht, nicht Deutschland alleine. Wir sehen das also, ist eigentlich ein fast weltweites Phänomen, aber seit 2022 gibt es Kürzungen, die sich also enorm auswirken, fast 70% in der humanitären Hilfe. Sie haben das, wenn ich das richtig zitiere, eine Kapitulation vor der Verantwortung genannt. Können Sie das ein bisschen näher ausführen? warum sie das so entsetzt. Das ist zwar für uns beide jetzt offensichtlich, aber es ist zurzeit so, ich meine, in Österreich haben wir auch Kürzungen, wir waren aber nie auf dem hohen Niveau, wo Deutschland war und sind jetzt gar nicht mehr so dramatisch schlecht, wenn man das jetzt bei den Europäern anschaut, wo es ja traditionell die Skandinavier, Deutschland, Schweiz, die waren immer höher als wir. Jetzt verschiebt sich das gerade, aber gar nicht, weil wir uns so verändert haben, sondern weil die anderen sich so verändert haben. Das heißt, Sie sagen, man kapituliert vor der Verantwortung. Können Sie das ein bisschen ausführen für uns, bitte?
Ja, gerne. Ich würde das auf zwei Ebenen sehen. Auf einer schlicht und ergreifend humanitären, menschlichen Ebene sind wir nicht mehr in der Lage, alleine Nahrungsmittel zu unterstützen, mit Nahrungsmitteln zu unterstützen für Menschen, die hungern. 240 Millionen Menschen, glaube ich, sind gerade auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Und 300 Millionen haben nicht genug zu essen.
Ja, das kommt noch obendrein. Das sind ja jetzt nur sozusagen die Krisenfälle. Der stetige Hunger, der überall auf der Welt noch zu finden ist, kommt da nochmal obendrauf. Also wenn ich mir nur diese Krisenherde, sei es Jemen, sei es Sudan, Gaza, wo auch immer, anschaue, dann verhungern dort Menschen aktuell, während wir hier sprechen. Das halte ich für ziemlich unerträglich. Und eigentlich wollen wir das hier nicht. Das ist einer der Gründe. Aber das ist vielleicht noch nicht der Grund, den eine Regierung bewegen müsste. Aber unsere Regierung ist meines Erachtens zu kurzsichtig. In einer Welt, wo wir gerade sozusagen die neue Weltordnung verhandeln, wo alte Glaubensgrundsätze, Regularien und eine Weltordnung gerade zusammenfällt, wo die Bedeutung der UN immer geringer wird, auch in ihrer Gestaltungskraft, wo neue Mächte sich entwickeln, ist es, glaube ich, unbedingt notwendig, dass wir uns außenpolitisch und entwicklungspolitisch vernetzen, Freundschaften pflegen, Allianzen schmieden und ganz einfach dafür dass wir zusehen, dass wir keine Welt haben, die eine derartig große Distorsion hat. Das kann nicht funktionieren. Das ist für mich systemrelevant. Es kann nicht funktionieren, erst recht nicht für Europa und noch weniger für Deutschland, die wir ja Exportnation sind, wenn wir außer Acht lassen, was außenpolitisch passiert. Und da rede ich jetzt nicht nur über die Krisenländer, sondern über alle Länder, in denen wir ja unterwegs sind. Es muss doch unser wohlverstandenes Eigeninteresse sein, umweltpolitisch, sicherheitspolitisch, außenpolitisch, diese Länder, ich sag mal, als Freunde haben, als Allianzen zu finden und gut zu vernetzen, bis hin, dass wir Märkte brauchen, Absatzmärkte, Rohstoffmärkte und so weiter. Wir wissen, dass eine Wirtschaft dann gut funktioniert, wenn sie im friedlichen Rahmen möglichst breit gestreut zwischen Nationen und Handel aufgebaut ist. So, also das ist ein rein politisches Argument. Das ist jetzt gar nicht das humanitäre Argument. Aber natürlich spielt die humanitäre Hilfe eine enorme Rolle in dem Zusammenhang. Wir alle wissen, 2015, als die großen Flüchtlingsströme auch nach Deutschland und durch Österreich hindurchkamen, dass das ausgelöst wurde, als die Nahrungsmittel in den Lagern in Syrien und Libanon gekürzt wurden, weil wir da Geld einsparen wollten. Und dann haben die Menschen keine Perspektive mehr für sich gesehen und gesagt, wenn die Nahrungsmittel nicht herkommen, dann gehen wir zu den Nahrungsmitteln. Das ist ein relativ naheliegender Gedanke.
Würden wir genauso machen in der Situation, schätze ich mal.
Genau. Natürlich, wenn Sie Mutter sind und Sie sehen Ihr Kind verhungern, werden Sie alles daran setzen, dass Sie das verhindern. Simpel.
Absolut. Und die Idee, da ist mir, als Sie gesprochen haben, habe ich gedacht, das berühmte Wandel durch Handel, oder? war doch lange ein Prinzip in der internationalen Zusammenarbeit, nicht unbedingt in der humanitären, aber in der internationalen. Und auch als Sie gesagt haben, ja, die freundliche, gedeihliche Zusammenarbeit mit Ländern, mit denen ich Handel betreibe, mit Ländern, die vielleicht gerade ein Problem haben, mit denen ich aber sonst zu tun habe, dass ich da etwas beitrage. Ich möchte in dem Zusammenhang nur daran erinnern, USAID, das ja vor 2 Jahren massiv oder komplett zerschlagen wurde, wurde 1961 von John F. Kennedy genau aus dem Grund gegründet, um der Außenpolitik ein freundliches Gesicht zu geben. Und das ist etwas, ich frage mich schon, warum ist das heute nicht mehr so modern und warum sehen das unsere Verantwortlichen und auch die verantwortlichen Zivilgesellschaften immer weniger, weil mir hat man schon ein paar Mal ziemlich unverblümt gesagt, ja, mit dem Thema gewinnst du halt keine Wahlen. Wie ist das in Deutschland? Wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, das ist auch hier so. Also dieser Spruch, damit gewinne ich keine Wahlen, habe ich schon häufig gehört. Und doch gibt es noch eine ganze Reihe von Politikern, die dieses Thema hochhalten. Erstens, weil sie, glaube ich, sich einfach dafür interessieren, aber zweitens, weil sie auch langfristig denken und sehen, dass es notwendig ist. Auch im Wortsinn übrigens notwendig. So, ich wundere mich ein wenig, dass unsere Gesellschaften selber einen relativ harschen Bremsweg hinter sich haben. Wir haben als Entwicklungspolitiker eigentlich immer zählen können auf die Menschen, die uns über Jahrzehnte gesagt haben, das ist schon okay, was ihr da macht. Auch wir wollen keine Armut in der Welt. Und auch wir sind bereit beizutragen. Das kommt immer weniger. Wir erleben zwar immer noch ein relativ gutes Spendenaufkommen, aber es wird von weniger Menschen geleistet. Es gibt Menschen, die sehr großzügig sind und deswegen hält sich die Spendenhöhe einigermaßen gleichmäßig. Aber es sind einfach weniger geworden, die dann eben mehr geben. Woran liegt das, frage ich mich. Wieso sind wir nicht mehr bereit und in der Lage, außerhalb unserer Grenzen zu schauen? Erstens mit, Sie nannten das gerade eben Mitgefühl, aber auch mit dem langfristigen Blick, der da sagt, wir wollen in einer gerechten, gesunden, fairen Welt leben. Das wundert mich ein wenig. Das scheint mir ein wenig verloren zu gehen. Und vielleicht liegt es auch daran, dass die Menschen müde werden, das immer wieder zu hören und zu sagen, das hören wir ja seit Jahrzehnten. Und vielleicht liegt es daran, dass wir nicht in der Lage waren zu erzählen, was nämlich wirklich passiert ist, dass sich sehr, sehr vieles zum Guten gewendet hat. Mhm. Ja, wir leben auch bei all den Klagen, die wir gerade uns hier ausgetauscht haben, in einer Welt, die noch nie so wenig Arme hatte wie gerade jetzt. Und das liegt am wirtschaftlichen Fortkommen großer Nationen wie China natürlich. 600, 700 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Indien. Hunderte von Millionen Menschen aus der Armut geholt. Aber es liegt eben auch an einer guten Zusammenarbeit. Und es liegt daran, dass Gesellschaften im Süden in der Lage sind, dazu Beiträge zu leisten, auch mit unserer Hilfe. Und das sind die positiven Geschichten, die sollten wir, glaube ich, viel mehr erzählen und sagen, wenn wir uns anstrengen, kommt auch was bei raus.
Mhm. Absolut. Und man darf nie Wunder erwarten, aber wir haben wirklich sehr viel Handfestes vorzuweisen. Und CARE ist auch eine der wenigen oder ich glaube sogar die einzige Organisation, die ihre Fortschrittszahlen, die Wirkungszahlen auch vis-à-vis den Sustainable Development Goals misst und darstellt. Also wir brauchen uns da nicht verstecken und ich glaube auch, dass wir noch viel mehr und noch gezielter kommunizieren müssen, weil die Frage, warum die Lust und die Bereitschaft auch, die so viele Jahrzehnte wirklich sehr ausgeprägt vorhanden war, jetzt so massiv nachlässt, die Frage darf man schon stellen. Ich habe auch keine finale Antwort, aber ich fürchte, dass die ganze Corona-Krise uns da wirklich auch unsere Gesellschaften hier in einer Art und Weise verändert hat, dass wir da jetzt erst die Auswirkungen sehen. Und was wir natürlich schon auch hören und sehen, ist, dass sehr viele, und wir werden natürlich nicht zu politisch, das ist klar, aber sehr viele politische Stakeholder einfach uns vormachen wollen, dass wir am besten dran sind, wenn wir eben nicht mehr so weit über die Grenzen schauen. Also einerseits gibt es einen grassierenden, fast alles zerstörenden Massentourismus. Einerseits hat man die Lust am Grenzüberschreiten noch nicht verloren. Aber bei vielen anderen Bereichen wird es geradezu zelebriert, dieses Wir sind wir. Und wir sind ja schon modern, wenn wir Europäer bleiben, die wir ja wirklich mit viel Erfolg seit vielen Jahrzehnten sind, oder?
Ja, das ist auch gut so, aber man guckt sich dann bitte mal den deutschen Bundeshaushalt an und die Einsparungen und Kürzungen, die jetzt gemacht haben, liegen im Promille, noch nicht beim Prozentbereich des gesamten Bundeshaushalts. Na, ich sag mal, wenn ich 0,2% einspare, da habe ich doch wirklich was gewonnen. Oder was denken sich die Haushaltspolitiker dabei?
Das stimmt. Natürlich,
jeder muss seinen Beitrag liefern, verstehe ich auch, wenn man das sagt, aber können wir mal Prioritäten setzen, die vernünftig sind? Und vieles, woran wir jetzt hier in Europa leiden, ist auch hausgemacht. Also in Deutschland sind das viele Themen, wo man sagen kann, da haben wir auch lange Zeit aus dem Vollen gelebt, müssen jetzt zurzeit viel investieren in unsere Infrastruktur, in unsere Verteidigung und so weiter und so fort. Sehe ich alles ein, bloß das werden wir nicht mit dem kleinen Teil, den wir jetzt bei der humanitären Hilfe gekürzt haben, in irgendeiner Weise ausgleichen können. Also kurzfristig gesehen.
Und Care-Organisationen wie Care, und ich möchte jetzt gerne einen Moment bei Care wirklich bleiben bei unserer Arbeit, weil da sind Sie ja auch maßgeblich in unserem höchsten Gremium als Vizepräsidentin vertreten. Care widmet sich besonders Frauen und Mädchen sowohl in der humanitären Hilfe als auch in der Entwicklungszusammenarbeit, was natürlich nicht heißt, dass wir Burschen und Männern nicht helfen oder die nicht in unsere Arbeit mit einbeziehen. Das geht ja gar nicht, wenn man die nicht mit einbezieht. Halten Sie diesen Fokus für wichtig, für relevant und warum sollten wir uns auch in Zukunft dafür einsetzen?
Da gibt es viele Gründe für das Warum. Ich fange mal ganz simpel an. Wenn man sich einfach anschaut, wer auf dieser Welt denn die am meisten benachteiligten und armsten Menschen sind, dann wird man sehr schnell bei Frauen und Mädchen ankommen. Das heißt, wenn man einfach nur die Frage stellt, wer hat denn die größten Bedarfe, sind das Frauen und Mädchen. Erstens. Zweitens, wir haben inzwischen gelernt, wenn man in Frauen und Mädchen investiert, im Sinne von Ausbildung, von Unterstützung im Gesundheitsbereich, von Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen, bei Berufsbildung und so weiter und so fort, kommt das sehr schnell und sehr unmittelbar in den Familien und den Gemeinschaften an. Frauen tendieren, und das sage ich nicht ideologisch, sondern das gibt Forschungen dazu.
Praktisch, ja.
Tendieren dazu, das, was sie erwirtschaften, und das können sie, wenn sie ausgebildet und gesund sind, eher in Familie und deren Weiterkommen und weitere Ausbildung und in die Gemeinschaft zu investieren. Und deswegen ist es auch wirtschaftlich klug, Frauen und Mädchen zu unterstützen. Und die Frage muss ich ja nun ab und zu schon mal beantworten. Und dann zitiere ich immer Friedensnobelpreisträger Mohamed Yunus. Der wurde bei einer Veranstaltung gefragt, warum denn die weltberühmte Grameen Bank in Bangladesch 90% Frauen als Kundinnen hat. Hat er so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt und hat so in seinem netten Englisch gesagt, es wäre nichts zu sagen gegen Männer. Das wäre schon prima mit den Männern. Aber die Frauen würden es einfach besser machen. Was er damit sagt, ist, gerade im Bereich des Mikrobankings, wofür er ja geehrt wurde, dass Frauen die ihnen zur Verfügung gestellten Kredite viel besser nutzen, viel zuverlässiger zurückzahlen und mehr draus machen. Und das erleben wir halt in unserer Arbeit auch. Insofern macht es ist es schlichtweg auch effizient, in Frauen und Mädchen zu investieren, um mal in dieser Sprache zu bleiben.
Und das sieht man auch an den wirklich tausenden Village Saving and Loan Groups. Das sind kleine oder auch größere Spargruppen, die CARE also in der Zwischenzeit weltweit etabliert hat, wo nicht nur Frauen, aber sehr viele Frauen und Mädchen eine kleine Bäckerei, einen kleinen Laden, was immer gründen, sich selbst ansparen und finanzieren. Es gibt dazu eine eigene Podcast-Folge mit der CARE-Kollegin, die maßgeblich daran beteiligt war, dass Village Saving and Loan Groups überhaupt entstanden sind, mit Moira Eckness. Ich kann nur alle Hörer und Hörerinnen einladen, da reinzuhören. Sehr, sehr interessant zum Thema Mikrofinanzierung und was CARE da wirklich für einen Riesenanteil hat, wenn es darum geht. Als letztes Thema möchte ich Sie doch noch fragen, die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Also wir haben auch in den letzten Berichten gesehen, natürlich aufgrund der Kürzungen, wir haben es auch in einem CARE-internen Bericht gesehen, da sind wir nicht so gut und ich spare jetzt den Hörern und Hörerinnen alle Details an Zahlen, aber da sind wir nicht so gut, wie wir gerne wären und da sind wir noch lang nicht, wo wir hinwollen. Warum ist das aus Ihrer Sicht trotzdem so wichtig, dass wir dranbleiben an dem großen Thema der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern? Und es hat ja auch ganz praktische Gründe, warum wir das tun sollten, oder?
Ja, das ist eine große Debatte, die in der Zivilgesellschaft geführt wird. Ich bin der festen Überzeugung, und die kommt aus mehr als 30 Jahre Erfahrung, in diesem Bereich und vor Ort, es macht auf jeden Fall Sinn, dass die Arbeit vor Ort von Personen und Organisationen von vor Ort geleistet wird. Schlicht und ergreifend. Die haben das Problem, die haben die eigene Analyse dazu, die haben die Ideen, was man machen muss, um es zu beheben. Sie müssen es langfristig umsetzen und verantworten. Sie müssen in ihren Gesellschaften verwurzelt sein. Sie müssen die Kultur, die Sprache, die Zugänge haben. Insofern macht das für mich, ist es eigentlich ein Muss, dass man das mit den Partnern vor Ort macht. Ich habe aber auch noch ein demokratietheoretisches Argument. Wenn wir mit unserer Arbeit nicht nur gute Projekte durchführen wollen, indem wir Menschen erreichen und deren Lebensbedingungen verbessern, sondern wenn wir darüber hinaus in die Gesellschaften wirken wollen, macht es Sinn, plurale Gesellschaften vor Ort mit aufzubauen. Macht es Sinn, Organisationen so weit zu stützen und zu entwickeln, mitzuentwickeln, ihnen das Handwerkszeug mit an die Hand zu geben, damit sie vor Ort selbstständig, unabhängig ihre eigenen Gesellschaft mitentwickeln können und mitgestalten können. Und ich glaube, CARE ist sehr, sehr gut darin, in der Art und Weise, wie wir Partner, die wir früher mal hatten, weiterzuentwickeln in selbstständige Mitglieder unserer Organisation. Wir hatten schon über CARE Marokko gesprochen, aber es gibt viele andere Länder, in denen das passiert, die heute gar nicht mehr notwendigerweise auf unsere auch finanzielle Unterstützung angewiesen sind, sondern die so auch organisatorisch gut aufgestellt sind, dass sie diese Arbeit tatsächlich alleine machen können. Und das ist ein Riesenerfolg. Ich glaube, wir können auf dem Weg noch ein ganzes Stück weitergehen und müssen das auch tun. Ich weiß aber auch, dass es für lokale Organisationen, wenn die relativ klein sind, sehr schwierig ist, sozusagen Mittel aus dem Ausland zu akquirieren. Wer kennt schon die Bundeshaushaltsordnung und kann nach der abrechnen, wenn man, ich sag mal, in Sambia sitzt? Ja. Da wird's dann schwierig, ja? Oder noch schwieriger wird's, wenn man europäische Mittel umsetzen will. Und da können wir natürlich eine Rolle spielen bei Unterstützung, bei Kapazitätsbildung, bei Ausbildung der Organisationen selber. Und da sehe ich eine sehr vornehme Rolle von uns, dass wir diese Wissenstransfer leisten, dass wir diese Unterstützung leisten. Und das ist nicht in einem Tag oder einer Projektperiode getan. Nach meinem Erfahrungsschatz braucht man Minimum 10 Jahre. bis eine Organisation so weit ist, sich auch auf dem internationalen Parkett zu bewegen, was notwendig ist in vielen Fällen, um auch Mittel für die Projektumsetzung zu bekommen. Und da sind wir, glaube ich, gut.
Ja, also das kann ich reinen Herzens bestätigen. Ich habe zwei globale Rollen für Care und da sehe ich natürlich auch, was andere Organisationen auf dem Gebiet machen. Wir sind da, obwohl wir auch noch Luft nach oben haben, ich gebe Ihnen recht, aber wir sind da absolut in der Vorreiterrolle. Und ein bisschen definieren ja auch, und Care ist natürlich eine Organisation, die in sehr hohem Maße mit institutionellen Geldgebern zusammenarbeitet, in viel höherem Maße, als das andere Organisationen tun. Und wir sind also alle sehr stolz drauf. Ich glaube, das gilt auch für Care Deutschland, dass wir ein wichtiger Partner von ECHO, das ist die humanitäre Hilfe der Europäischen Union, sind. Und an dieser Stelle hat der Generaldirektor von ECHO vor wenigen Monaten hier gesagt, Herr Popowski, ja, Sie wollen schon dieses 25%-Ziel erreichen, das mit lokalen Organisationen umgesetzt werden soll. Aber die Verträge werden niemals in absehbarer Zukunft, das war sein Zitat, kann jeder nachhören im Podcast, direkt an internationale Partner gehen, sondern die gehen schon an europäische Partnerorganisationen, die dann auch dafür sorgen, dass die komplexen europäischen Regelwerke und Abrechnungsmodalitäten auch eingehalten werden. Das heißt, auch unsere großen Donoren geben schon die Richtung vor, in die es für uns als große internationale Organisationen geht. Also schon Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, aber die finale Endverantwortung für die finanziellen Mittel, zumindest bis auf Weiteres, wird bei uns liegen. Das heißt, es wird sich schon sehr, es gibt ja nicht nur die Europäische Union als institutionellen Partner, es gibt auch andere, die das anders sehen, aber es wird verschiedene Rollen geben und ich glaube, es wird uns ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt werden, auch als Care, was unsere Rolle in Zukunft ist. Und sie wird auch nicht überall dieselbe Rolle sein, meiner Meinung nach. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, und ich würde das gerne noch ergänzen.
Gerne.
Eine unserer wichtigen Rollen ist ja nicht nur dann, wenn die Zusammenarbeit begonnen hat, zu begleiten. Ich glaube, eine ganz entscheidende Rolle ist die richtige Auswahl des Partners. Mhm. Man stelle sich vor, man komme in irgendein Land, da gibt es enorm viele NGOs mit sehr unterschiedlichen Kapazitäten und es gibt auch schwarze Schafe dabei. Auch das haben wir alle schon erlebt. Mhm. Unsere Rolle ist es ja zu schauen, wer hat entweder ein großes Potenzial und macht gute Arbeit und braucht noch diese Begleitung von außen. Und zweitens, wie sind die Systeme und die Abrechnungssysteme aufgestellt? Das heißt, wir machen ja Due Diligence-Prüfungen unserer Partner. Wir sagen nicht, du hast ein schönes Gesicht und du machst auch prima Arbeit im Dorf, sondern wir sagen, kannst du das auch? Hast du die Kapazitäten dafür? Das ist Korruptionsschutz. Also wir arbeiten ja mit Spenden und Steuergeldern. Das sind wir sowohl dem Steuerzahler als auch dem Spender schuldig, dass wir alles daran setzen, dass das Geld da ankommt, wo es ankommen soll und dass es gut verwaltet wird, auch bei unserem Partner, nicht nur bei uns. Und diese Projekt- und Partnervorprüfung ist sehr aufwendig, kostet Geld, das wir einbringen müssen, aber es hilft uns, Schadensfälle massiv zu begrenzen. Und das ist auch ein Service, in Anführungszeichen, den die großen Geberorganisationen von uns erwarten dürfen und den sie auch von uns haben wollen.
Dem wir auch gut und gerne nachkommen. Ich glaube, dass dieses Gespräch jetzt sehr viele Hintergründe geliefert hat, was heute eine große, moderne, internationale NGO alles tut und macht. Und ich würde gerne am Schluss, beim Care in Action Podcast machen wir immer einen positiven Schluss. Ich möchte Sie gerne einladen, wenn ich jetzt als Hörer oder Hörerin oder als Älterer oder Jüngerer mir das anhöre und mir denke, es klingt alles total vernünftig. Was sagen Sie, warum zahlt sich trotz allem aus, sich zivilgesellschaftlich zu engagieren?
Erstens mal, unsere Gesellschaften funktionieren nur dann, wenn jeder mitmacht. Sich in den Sessel setzen und so sagen, lass die anderen mal machen, halte ich für keine gute Option. Und das gilt sowohl in unserem Bereich, das gilt aber auch für alle anderen zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, Kultur, Sport, Bevölkerungsschutz, Feuerwehr und so weiter und so fort. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass wir das machen. Also ich würde jetzt ungern mein Schicksal rein in die Hände eines Staates und von Politikern leben, sondern das machen wir zusammen. Das ist das eine, ich glaube, relativ simple Argument. Das zweite Argument, wenn man tatsächlich in solchen Aktivitäten eingebunden ist, man bekommt sehr viel zurück, das ist jetzt die persönliche Antwort. Man bekommt sehr viel zurück, weil man sieht, man kann was tun. Man ist nicht Opfer, man ist sozusagen Täter, und zwar positiver Täter. Man kann Dinge verändern, und wenn sie nur so klein sind. Und wenn ich jetzt nochmal unsere Kehrzahlen, die Sie ja schon angesprochen haben, das ist ja nicht klein. Ja, das geht in die Millionen und Abermillionen Menschen, die wir erreichen, die wir zusammen erreichen, in einem Verbund, den wir sind. Und das ist eine sehr befriedigende Arbeit, zu sehen, was können wir alles ausrichten. Sie als Hauptamtliche, ich als Ehrenamtliche, wir gemeinsam in unseren Gremien und in unseren Büros können so viel verändern. Na, wenn das kein guter Grund wäre, sich zu engagieren, weiß auch nicht.
Das ist ein absolut guter Grund, und der hält auch mich seit 4 Jahrzehnten engagiert. Liebes Publikum, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt einen echten Call to Action gehört. Packen wir es gemeinsam an und verändern wir unsere Welt. Es muss nicht immer der Riesenschritt sein, aber viele, viele kleine Schritte machen am Schluss auch eine große Veränderung. Großes Dankeschön an Frau Professor Claudia Warning. Sie waren ein ganz fantastischer Gesprächspartner. Ich bedanke mich sehr herzlich. Und ja, bis nächste Woche. Dann heißt es wieder Care in Action. Alles Liebe. Ciao, ciao.
Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.